Boah, du klingst viel besser als ich.
Ja, wenn ich dir sagen würde, was ich mit ChatGPT alles so veranstalte.
Was veranstaltest
du? Sag ich nicht.
Wenn mein Mann das und das sagt, sagt er dann die Wahrheit?
Das weiß ich alleine. Der ist so eklig, ehrlich. Lügst du? Bewusst?
Lügen ist ja nur Lügen, wenn man es bewusst tut.
Du weißt, wir müssen jetzt anfangen aufzunehmen, weil das wird gerade zu geil.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson!
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich freue mich wirklich außerordentlich, heute zum zweiten Mal den wundervollen Maximilian Duwe begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung. Nice. Schön, wieder hier zu sein in diesem Studio.
Nice. In deinem. Ja. Geil. Max, du weißt ja, ich fange direkt mit der ersten Frage an. Und zwar lautet meine erste Frage.
Und jetzt der Fail der Woche.
Der Fail der Woche. Was war dein Fail der Woche? Was ist dir passiert oder was hast du beobachtet? Was gab es da für einen Fail?
So einen richtigen Fail gab es nicht.
Wie du lügst.
Warum?
Wie oft hast du letzte Woche deinen Schlüssel vergessen?
Gar nicht.
Nicht?
Nee.
Okay, dann hast du doch nicht gelogen. Weil die Woche davor hast du ihn ständig vergessen.
Die Woche davor war ich noch total zerstreut, aber durch die längere Alkoholpause ist mein Gehirn so gut geworden im Kurzzeitgedächtnis.
Alkoholpause, da sind wir direkt beim Thema. Also wir haben keinen Fail, lassen wir den aus?
Ja, müssen wir wohl.
Okay, schade. Letztes Mal warst du ja völlig verkatert. Und ich bat ja darum, zu einer nicht so tagsüber Zeit mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen, weil ich gerne was mit dir trinken wollen würde.
Ja.
Und jetzt sitzen wir hier bei einem alkoholfreien Weißbier.
Ja, so ist es.
Du trinkst momentan nämlich nicht.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also ich habe gestern Abend mal getrunken.
Aber du machst gerade so ein bisschen weniger.
Genau, aber ich mache insgesamt weniger. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, der jetzt für mich irgendwie sinnvoll funktioniert. Weil die Idee ist nicht, irgendein Motto durchzuziehen oder irgendeine Prinzipienreiterei zu betreiben. Oh scheiße, jetzt brauche ich aber auch den Ascher.
Aber ist jetzt nicht alles für dich, ne? Es ist Teilen.
Ja, ja.
Ich komme jetzt nicht damit, ich hätte ja die erste Hälfte gehabt und ich gebe dir die zwei. Es waren drei Züge.
Schön, dass du dir die Argumente schon selber mir in den Mund legst, die ich dann gegen dich verwenden würde.
Du weißt doch.
Genau. Jetzt hast du mich aber völlig abgelenkt. Was?
Nee, du darfst ruhig.
Ich darf noch, okay.
Du darfst noch ein paar Mal. Na, du sagtest, dass du jetzt momentan ein bisschen weniger trinkst.
Genau. Und das funktioniert für mich ganz gut. Und ich glaube, es gibt besondere Anlässe. Da kann das auch sehr, sehr schön sein, weil Alkohol trinken ja auch Momente schon intensiviert. Aber es darf halt nicht so normal sein. Und vor allem merke ich jetzt, wenn ich jetzt was trinke, wie krass das reinhaut. Das habe ich davor nicht gemerkt und das ist eine ganz gute Erkenntnis.
Das ist super. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sage immer wieder, ich wäre jetzt das günstigste Date aller Zeiten, weil ich wirklich nach einem Drink ist bei mir Feierabend. Schluss.
Ja.
Ist einfach Schluss. Ich kann da nicht mehr.
Na gut,
ich will
nicht mehr. So krass bin ich jetzt nicht, aber,
aber vorgestern war schon nach einem Glas Wein bei dir vorbei.
Das stimmt, da war ich schon
war
richtig
angehalten. Wir wollen jetzt auch nicht nur über Alkohol reden. Wir wollen ganz kurz auf das Thema von Garbage noch eingehen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen länger her. Auch nicht zu intensiv. Allerdings hattest du ja versprochen in der letzten Folge, dass du uns kurz erzählen würdest, wie das Erlebnis für dich war. Und deswegen würde ich darauf gerne nochmal eingehen wollen.
Sehr gerne.
Wie war es denn?
Es war wundervoll. Also es war ein sehr eine interaktionsreiche Woche. Ich habe mit ganz vielen Leuten sehr persönliche Gespräche, die auch so ein bisschen, man kennt das vielleicht sonst so von Weihnachten oder Silvester, wenn so ein Jahr vorbei ist und man wünscht sich was fürs nächste Jahr oder so. Natürlich läuft das auf so einem Festival nicht ganz so ab und auch nicht so förmlich und auch nicht so feierlich. Aber man hat so zwischen den Stühlen irgendwann morgens um 4, wenn man von dem einen Wald Dancefloor durch einen dunklen Wald zu dem anderen, keine Ahnung, Wiesen.
Wie, da muss man durch Wälder gehen?
Natürlich, da muss man immer durch Wälder gehen. Das ist halt alles in einem Wald, in einem düsteren Wald.
Verarschst du mich?
Nein, ich verarsch dich nicht.
Oh, krass. Das heißt, da gibt es dann Leute, die sind eventuell drauf und die laufen dann von einem Wald zum anderen.
Ja, also die meisten sind da drauf, irgendwo im Wald.
Ich wurde gestern angemeckert von der gleichen Person, die mir unterstellt, dass ich ständig schmatze. Ja. Ich habe ihr dann erklärt, ich schmatze nicht. Ja. Das ist dann, wenn man einen Schluck trinkt und danach dieses, weißt du?
Nee, das ist eigentlich, wenn man nichts getrunken hat. Wenn man noch mehr trinken muss.
Dann. Okay, dann trinke ich gleich noch einen Schluck. Jedenfalls hat diese Person, eine wundervolle Freundin, die ich sehr gerne habe, an dieser Stelle liebe Grüße, mir erklärt, dass das Garbage gar nicht so verdruckt ist, wie ich mir das vorstelle. Und dass das auch gar nicht... Sie meinte, dass es wirklich geil ist auf Festivals. Und dass das.
Welche Freundin ist denn das?
Ja, Patti. Also, die kennst du aber nicht.
Ja.
Und sie meinte, sie würde mich unheimlich gerne mal mitnehmen, weil sie könnte sich vorstellen, dass ich das geil finde. Ich bin safe davon überzeugt, dass sie sich irrt. Und es wird auch niemals passieren.
Nee, das würdest du auf jeden Fall geil finden. Ich glaube, sie hat recht. Weil du auch erkennen würdest, also erstmal gibt es auf dem Garbage nicht sowas wie Gruppenzwang. Für gar nichts. Also weder für...
Da ist kein Gruppensex?
Kein Gruppenzwang. Gruppensex habe ich auch noch nicht dort erlebt. Ich glaube, viele andere vielleicht schon.
Echt? Aber
ja,
also es wird ja immer krasser.
Naja, es geht ja um freie Entfaltung, ne, und Hedonismus und bla bla bla. Also gibt es natürlich auch sowas dort, aber es ist jetzt kein sexfixiertes Festival, also überhaupt nicht. Also es gibt halt einfach alles da, also gibt es auch sowas. Punkt.
Okay.
Aber ich glaube, es würde dir total gefallen. Und
auf keinen.
Es würde dir schon allein deswegen gefallen, weil die Atmosphäre ganz besonders ist. Also sowohl die Lichtstimmung als auch die Natur.
Ey, das sind alles Punkte, durch Wälder laufen, mit komischen Menschen sein, Musik hören. So, das ist so krass nicht meine Welt. Nein, wirklich nicht.
Na gut.
Aber du hattest eine gute Zeit?
Ich hatte eine sehr gute Zeit.
Und nächstes Jahr wieder?
Ja, wenn es das Garbage noch gibt nächstes Jahr.
Wieso sollte es das nicht geben?
Weil das nicht ganz so klar ist.
Warum? Und
jedes Jahr ist das nicht ganz so klar, aber in diesem Jahr ist es noch ein bisschen enger als sonst.
Echt? Weil da so viel Schlimmes passiert oder
nee,
warum?
Nee, weil das bei so einem Festival, was nicht mit Werbebannern zusammenarbeitet, da siehst du keine gebrandete Werbung, du siehst keine Bacardi-Stage und diesen ganzen Schrott gibt's da nicht.
Okay.
Und das musst du halt irgendwie querfinanzieren.
Okay, verstehe. Und da ist dann die Frage, ob das noch machbar ist.
Genau, und wenn dann genauso viele Leute da arbeiten, wie Besucher sind, weil jeder irgendeine Barschicht irgendwie macht und die Hälfte erscheint dann pünktlich, die andere nicht,
okay,
dann kriegst du halt irgendwann so ein bisschen Probleme. Und das geht aber nicht nur dem Garbage so, sondern es geht auch, glaube ich, anderen Festivals so. Aber ich glaube, jüngere Festivals, die noch ein bisschen mehr in der Gründung sind, sind da meistens noch ein bisschen mehr hinterher, wirtschaftlich zu bleiben.
Sind Hip-Hop-Festivals vom Vibe genauso, wenn ich fragen darf?
Null, also gar nicht. Nicht
was
mal.
Ganz anderes.
Genau, und ich habe, das ist vielleicht erzählenswert, in diesem Jahr hatte ich einen Rapper auch dabei. Und
beim Garbage?
Ja, und seine Freundin. Und es gab auch eine Stage, die ist Bipolar Stage, von dem, ich glaube, es ist ein Label, Bipolar.
Okay, ich wollte schon sagen.
Und da lief ganz viel, Amapiano, Afro-House, Rap, alles Mögliche. Also das war quasi so ein Gegenangebot, wo demzufolge auch so ein bisschen so eine kulturelle Durchmischung stattgefunden hat. Also damit meine ich jetzt nicht Herkunft, sondern damit meine ich eher Musikkultur.
Okay.
Durchmischung.
Hat das gepasst? Hat das da reingepasst?
Meiner Meinung nach total. Und es war, also ich habe da auch ab und zu wirklich Zeit verbracht, habe da auch einen kennengelernt, einen Künstler, der mit dem ich ein ganz, ganz krasses Gespräch hatte. Der dann bei uns zum Beispiel auch in so einem, das war eines von diesen vielen Gesprächen, was so besonders war, der in so einem Zelt vor unserem Bus saß mit mir. Und ich meinte dann so zu ihm, nachdem er mir Musik von sich auf Spotify vorgespielt hat, dass ich finde, dass er so der erste Deutsche ist, das war meine Formulierung, der Amapiano so ganz, ganz selbstverständlich rüberbringt. sodass man das Gefühl hat, das wäre eine deutsche Musik. Und dann hat er angefangen zu weinen.
Was?
Ich dachte so, hä? Ja. Wieso, war doch voll nett von mir und so. Und dann dachte ich, naja, also Komplimente kriegt er ja sonst wahrscheinlich auch. Der ist ein sehr, sehr guter Künstler. Also warum weint er? Und dann hat er das irgendwie so nach einer Minute oder so aufgelöst, als er seine Fassung zurück hatte und meinte, ich sei der erste weiße Mensch, der ihn Deutsch nennt, weil er halt schwarz ist. Und weil er das noch nie in seinem Leben gehört hat von irgendwem.
Krass.
Und ja, und das hat uns dann, glaube ich,
aber
beide...
Aber ist er Deutscher?
Ja, klar. Kommt
ja,
aus...
dann ist er deutsch.
Ja, ja, genau. Aber so weit sind wir scheinbar noch nicht in dieser Gesellschaft.
Ja, traurig.
Und das hat ihn und mich dann, glaube ich, das ganze Festival, also immer wenn wir uns dann wieder über den Weg gelaufen sind, haben wir auch beide, glaube ich, daran immer wieder gedacht. Und ja, und das war...
Schön.
War schön. War auch irgendwo traurig, aber auch sehr schön. Genau. Und das ist einer von vielen, vielen Momenten. Ich kann jetzt, glaube ich, auch nicht alle erzählen.
Nein, bitte nicht. Wir wollen ja jetzt nicht nur über das Garbage reden.
Genau.
Aber ich werde das nicht. Nein. Danke, dass du uns mitgenommen hast und uns kurz darüber berichtet hast. Das war mir wichtig, weil das haben wir halt stehen lassen.
Mhm.
Wir haben gerade, bevor wir mit der Aufnahme begonnen hatten...
Achso, nur ganz kurz. Der Künstler heißt übrigens Omar.
Aha.
Und wird gemanagt von seiner Freundin, die Greta heißt. Und ja, ich weiß nicht genau, wie man hier, ob es hier Shownotes gibt, ob irgendwas verlinkt wird, aber falls ja, würde ich das Instagram, nicht das Instagram-Profil, sondern das Spotify-Profil von diesem Omar mal verlinken. Zieht es euch mal rein, das ist ein sehr, sehr talentierter Künstler. Das ist noch ganz jung und meine Wette ist, dass der mal ziemlich berühmt wird.
Geil, dann machen wir das. Safe. Mhm. So, zurück. Bevor wir hier reingekommen sind, um miteinander aufzunehmen, beziehungsweise als wir schon hier saßen und miteinander geredet haben, kam das Thema, beziehungsweise die Fragestellung, lügst du?
Mhm.
Und wir haben gerade angefangen, darüber zu reden. Ich meinte, ey, stopp, lass uns das mal jetzt gleich im Podcast thematisieren, weil ich das eine spannende Frage finde. Also ich finde das Thema auch spannend. Und dann habe ich dich gefragt, was ich jetzt auch tun werde. Lügst du?
Also ich glaube, jeder Mensch, also was heißt, ich glaube, Psychologen haben ganz, 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 ganz viele Studien zu diesem Thema gemacht, bei Kindern, bei Erwachsenen. Und im Grunde genommen haben die herausgefunden, dass alle Leute, die einen gewissen Intelligenzquotienten überschreiten, ich weiß nicht genau, welcher das ist, aber ab einem gewissen Intelligenzquotient gehört es quasi zum kulturellen Überleben.
Yay! Das machen nur besonders intelligente Menschen, hast du gerade gesagt. Wupp, wupp.
Genau, also oder andersrum, dieses konkrete Beispiel, ich glaube, das kam auch irgendwann mal vor einem Jahr oder so in der Precht und Lanz Folge. Hat das, glaube ich, Precht mal so fallen lassen.
Ey, kannst du mal mit den beiden aufhören, Mann? Ist ja gut jetzt.
Ja, hat ganz gut.
Ich finde, die müssen mich zu sich im Podcast einladen. Ja. So oft, wie du hier Werbung für die machst.
Ich glaube, die brauchen ja die Werbung gar nicht.
Nee.
Nee, ich erwähne die, weil die halt offensichtlich so viel Relevantes von sich geben.
Lügen die auch?
Ich glaube auch, dass die beiden auch lügen.
Warte mal, ja. Aber wir hatten im Vorfeld, du hast mich gefragt wegen meinem Mann und ich meinte, ich glaube, der lügt nicht. Das heißt, der ist nicht so intelligent?
Nee, ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube, dein Mann, ich glaube, der wüsste schon in so absoluten Notsituationen, wie man lügt. Das würde der, glaube ich, schon hinbekommen. Aber ich glaube, dein Mann, und das ist ein Punkt, auf den ich eh gleich zu sprechen gekommen wäre, ist, glaube ich, besonders schnell genervt davon, also die Konsequenzen zu tragen, die man tragen muss, wenn man lügt, weil das ist ja auch anstrengend zu lügen.
Ja,
ne? Also
voll.
Erstmal macht es demjenigen, der lügt, selber eigentlich nie Spaß. Also Lügen ist ja nichts Schönes. Dann ist
das würde aber, das bedeutet, du lügst manchmal bewusst.
Naja, also ich glaube zum Beispiel, dass ich dazu neige. Ich frage mich halt bei der Person, die mir gegenüber sitzt, oft, was hilft dieser Person weiter? Also ich habe, glaube ich, ein originäres, positives Interesse, dass es Leuten gut geht um mich rum. Und es ist oft so, dass ich dann den Gedanken habe, dass irgendein Teil der objektiven Wahrheit aber eventuell dazu führen würde, dass es den Leuten nicht mehr so gut geht.
Achso, da bin ich aber anders als du. Dann bin ich.
Da bist du, glaube ich, ganz anders
ja.
als ich.
Ja.
Das hat gute und schlechte Seiten und ich glaube, es braucht beides, damit wir eine schöne Gesellschaft haben. Ich glaube, man braucht Leute wie dich und ich glaube, man braucht auch Leute
wie mich.
Ich
muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht. Ich kann nicht jemanden anlügen, damit es ihm gut geht. Dann bin ich lieber still. Ich weiß auch, dass viele Menschen mit mir nicht können, weil ich wirklich, ich muss immer die Wahrheit sagen. Mhm. Wenn ich sage, dass ich lüge, dann sind es mehr so Notlügen in meiner Beziehung, in meiner Ehe. So, hast du das und das gemacht? Ja, ja, klar. Aber so jemandem was zu erzählen, damit es ihm gut geht oder ihn nicht zu verletzen, ich persönlich halte das für falsch.
Ja, also es kommt sehr drauf an, wovon wir reden. Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ich merke, ich rede über eine Sache, die ist einem anderen Menschen sehr wichtig und die hat irgendwas mit irgendeinem meiner Berufe zu tun. Und ich habe aber die Prognose, dass das, was sich die Person da vorstellt, vielleicht nicht ganz so rosig laufen wird, wie die Person sich das selber vorstellt. Und ich, weiß ich nicht, hänge vielleicht sogar mit drin irgendwie, weil ich gebucht bin in irgendeiner Form mit irgendeinem Job. Oder ich bin vielleicht einfach nur ein Kumpel, der nach einer Meinung gefragt wird oder so. Dann frage ich mich halt immer, was würde passieren, wenn ich jetzt hart kritisiere? Und was würde passieren, wenn ich pushe und lobe? Was sind so die Effekte davon? Und im Grunde genommen will ich ja, dass die Leute alle erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Also ich habe ja nicht das Interesse, jemanden klein zu reden. Ich hasse es, wenn Leute...
Das mache ich aber auch nicht.
Nein, nein, genau. Aber das sind diese Bereiche, von denen ich gerade rede. Das heißt, wenn es jetzt um banale Dinge geht, wie... Was ist denn so ein Beispiel?
Es ist ein ganz einfaches Beispiel. Du schickst mir ein Beat und fragst mich, wie ich den finde. Ja. Und ich könnte dann nett verpackt sagen, das und das und das ist ausbaufähig. Vielleicht könntest du das so und so machen. Das mache ich aber nicht. Sondern ich sag dir, Max, ich finde, das klingt scheiße. Das weißt du auch, dass ich das so mache.
Genau, das könntest du dann machen. Und dann...
Ich kann es aber nicht.
Was kannst du nicht?
Ich kann es nicht nett verpacken, dass ich etwas schlecht finde. Wenn etwas schlecht ist, dann muss ich das sagen.
Naja, ich finde die Frage, ob etwas gut oder schlecht ist, meistens relativ uninspirierend, weil das ist meistens eine Frage, die kann kein Mensch objektiv beantworten.
Man kann es nur aus seinem Gusto heraus machen.
Es steht eigentlich auch gar keinem zu, so absolut zu sagen, das ist schlecht und das ist gut. Was aber weiterhilft und auch inspiriert, ist ja die Frage, was finde ich daran erfrischend? Erfrischend klingt so altbacken, auf Englisch sagt man refreshing, klingt auch irgendwie komisch. Also wo entdecke ich irgendwelche neuen Dinge, die mich nicht mehr langweilen? Also ich bin halt ein Mensch, der viel gelangweilt ist. Und sobald irgendwas mich nicht mehr langweilt, dann gucke ich hoch und denke so, oh, hier passiert gerade irgendwas.
Das ist voll geil, weil wenn du das so sagst, dann muss ich mich gerade voll geehrt fühlen, weil du bist das zweite Mal hier. Das bedeutet, ich langweile dich nicht.
Das stimmt, das stimmt. Gibt, glaube ich, viele Gründe, warum ich zum zweiten Mal wieder hier bin. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant bin, ja, und dann ist irgendwie ein Essen nicht gut gekocht gewesen. Und dann fragt mich so ein gelangweilter Kellner, ob es gut war. Und ich weiß, die Person will sich eh nicht mit mir unterhalten. Und die hat von ihrem Chef aufgetragen bekommen, die muss mich jetzt fragen, ob ich das Essen gut fand. Und ich fand es nicht gut. Ich habe aber auch keinen Bock, überhaupt nur 10 Sekunden über die Qualität des Essens mit diesem Menschen zu sprechen. Weil ich weiß, der will gar nicht mit mir sprechen. So, und in dem Moment würde ich jetzt nicht anfangen, dem ehrlich zu sagen, was ich nicht gut fand.
Ich auch nicht. Ich würde einfach nur sagen, nein. Habe ich auch schon.
Okay, das ist auch fair enough. Das darfst du auch gerne machen. Und
wenn er mich dann anfängt, gelangweilt fragen, was denn nicht gut war, dann schaue ich ihn an und sage ganz ehrlich, das interessiert dich doch gar nicht.
Okay, und siehst du, und das mag ich so an dir. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft an dir, gute Charaktereigenschaft. Und ich bin dann eher der, man könnte jetzt sagen, konfliktscheu. Ich glaube aber eher energieeffizient. Also ich kann gut austeilen, aber ich spare mir diese Energie auf für den Moment, wo ich es brauche.
Das ist viel besser, was du machst.
Kann sein.
Weil bei mir ist, du kennst mich ja. Ich bin dann auch so, mich beschäftigt es dann voll. Und ich reg mich dann auch wahnsinnig drüber auf.
Ja.
Das heißt, also ab und zu darf man schon mal lügen.
Na, was heißt man darf? Also ich kann jetzt niemanden von moralischer Schuld freisprechen. Und das ist ja immer die Frage. Also auch übrigens jetzt gerade leben wir im Zeitalter der verhandelten MeToo-Fälle. Also schon ewig, aber irgendwie scheint das ja jetzt immer noch extremer zu werden. Auch zum Beispiel jetzt mit P. Diddy und...
Das ist krass.
Und genau, das ist ja irgendwie nochmal eins drauf auf die Rammstein-Nummer quasi.
Aber krass.
Irgendwie. Und da ist ja dann oft das
Glaubst
Ding,
du das alles? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
Also was heißt, glaube ich das alles? Es ist ja, also das müssen wir jetzt konkret machen, was glaube ich und was nicht.
Na, glaubst du, er wird ja beschuldigt, der diversen Vergehen.
Ja.
Glaubst du, dass er das getan hat?
Also das getan, er soll ja angeblich so viel Verschiedenes getan haben. Da müssen wir jetzt übrigens auch juristisch, weil wir ja öffentlich auf Spotify stattfinden, müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir hier erzählen.
Oh.
Weil ja tatsächlich juristisch die Unschuldsvermutung gilt, auch in Deutschland, wenn der Fall in Amerika stattfindet. Und wir demzufolge, wie zum Beispiel Jule Lobo und Sascha Lobo in ihrer aktuellen Podcast-Folge vorher so einen wahnsinnig juristisch fundierten Disclaimer von sich gegeben haben.
Haben Sie?
Haben Sie gemacht.
In Bezug auf das Thema?
In Bezug auf das Thema, haben die sehr, sehr clever gemacht, wo sie quasi im Vorfeld alle Teilnebensätze, Nebenparagraphen irgendwie schon
Okay, ey, voll kompliziert. Kopfick, kein Bock. Ich hab keinen Bock. Genau. Lassen wir es. Nicht, dass ich hier noch irgendwie, wie sagst du immer so schön, gecancelt werde.
Genau.
Okay, kein Stress. Wir behalten unsere Meinung zum Thema P. Diddy.
Aber ich kann es mal versuchen auf eine ganz unverfängliche Art und Weise.
Aber nicht, dass ich dann Stress kriege. Das ist alles dann auf deine eigene Kappe, ja?
Genau. Ich glaube, wenn ich so ausdrücke, wie ich es vorhab, bekommst du keinen Stress. Okay.
Du glaubst? Also, stopp.
Also guck mal, vor diesen Fällen, ja, bevor überhaupt irgendjemand geklagt hat und irgendwas öffentlich war, ist mir als Fan oder Bestandteil der Hip-Hop-Kultur aufgefallen, dass komischerweise immer Leute, die über zwei Ecken P. Diddy kennen, zu einer gewissen Prozentzahl einfach so tot umfallen. Ja? Und die Welt ist voller Verschwörungstheoretiker und ich bin wirklich der letzte Mensch, der dazu neigt.
Stimmt.
Aber bei P. Diddy, da merkt man einfach genauso wie auch die Zeit damals mit Death Row und Shook Knight, das sind einfach Charakterprofile, die, wenn man die einfach so ein bisschen beobachtet, ein bisschen denen zuguckt, wie die sprechen, wie die sich bewegen, wie die interagieren, dann ist das nicht das typische Hip-Hop-Ding oder so, sondern da findet noch was ganz anderes statt, was auch mit Hip-Hop überhaupt nichts zu tun hat. Und diese Kultur rund um Bad Boy Records und auch eben damals Death Row, die ist ja über viele, viele Jahre vor sich hingereift. Und es gab 20.000 Fälle, die irgendwie in den Medien waren, wo irgendein Rapper mal tot war auf einmal. Und man nicht genau wusste, ob der jetzt irgendwie, der Täter wurde nie gefunden und so. Und da gab es ja ganz, ganz viele auch Anschuldigungen, die im Internet kursieren. Gibt es riesige Blogs, die seit 20 Jahren geschrieben werden darüber, wen Puff Daddy angeblich hat umbringen lassen.
Mhm.
Und wenn es dann diese Great Gatsby-like Partys gibt, wo dann auf einmal irgendwelche Leute wie Ashton Kutcher oder sonst wer rumlaufen, die eigentlich mit P. Diddy ja sonst erstmal gar nichts am Hut haben, aber alle sind der Meinung, sie müssen unbedingt da sein, dann schließe ich daraus, dass es auf jeden Fall ein Mensch mit einem ungesunden Geltungsbedürfnis, der sich selber als Ermöglicher sieht, und voll Bock hat, dass alle aus seinem Schälchen essen an seinem Tisch. Und Bock hat, irgendwie immer überall noch seinen kleinen Finger mit drin zu haben.
Ja.
Im übertragenen und im physischen Sinne. und solche Menschen sind mir an sich sowieso unangenehm.
Voll suspekt.
Genau. Und der Fakt, dass Justin Bieber zu seinem, was weiß ich, 16. Geburtstag einen Lamborghini von ihm geschenkt bekommen hat und Usher, als er minderjährig war, mal bei ihm gewohnt hat. Und der Fakt, dass 50 Cent in Interviews mit einem vielsagenden Blick sehr oft gesagt hat, dass ihm diese Partys suspekt sind und dass er einer der wenigen ist, der da nicht hingeht.
Ja.
Und das war lange, lange bevor irgendwem irgendwas vorgeworfen wurde.
Ja.
Oder der Fakt, dass Michael Jackson, als er gefragt wurde, ob er solche Partys macht, wo sich irgendwie da wo irgendwie Kinder angefasst werden, oder keine Ahnung, was er genau gefragt wurde, aber es war auf jeden Fall etwas moralisch sehr Bedenkliches, was er da gefragt wurde. Und dann meinte er, nee, bei mir nicht, aber ein paar Häuser weiter. Und heute liegt der Zusammenhang sehr nahe, dass er damit das Haus von P. Diddy gemeint hat, was damals nicht klar war.
Das ist krass.
Also es gibt einfach unheimlich viele Querverweise von Leuten, die indirekt schon derartige Aussagen gemacht haben, die aber scheinbar auch keinen Bock hatten, diesen Schutzwall zu durchbrechen und sich dann selber dem Shitstorm auszusetzen. Und das hat jetzt eben die Frau, die da ursprünglich Klage eingereicht hat, dann
übernommen. Mal gucken. Also dann haben wir das Thema auch abgeklappert. Lügen machen also nur Menschen, die smart sind, also die intelligent sind.
Genau, und vor allem bei Kindern soll das so sein. Also wenn Kinder überhaupt gar nicht lügen können und Kinder nie lügen, das ist sozusagen psychologisch deutlich bedenklicher, als wenn Kinder immer mal ganz gern lügen.
Das echt?
Ja.
Nee, darüber reden wir jetzt nicht hier öffentlich, aber dazu sage ich dir dann gleich was. Thema Kinder.
Ja.
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil du hast nämlich gerade ein neues Kinderbuch geschrieben.
Ja, ich habe mein erstes Kinderbuch geschrieben.
Du hast dein erstes Kinderbuch geschrieben. Und zwar ist es der zweite Teil vom achtsamen Tiger.
Ja.
Der achtsame Tiger ist ja ein Kinderbuch, das ich meinen Kindern sehr häufig vorgelesen habe.
Mhm.
Ich wüsste gerne von dir, was macht den achtsamen Tiger aus deiner Sicht aus?
Also der achtsame Tiger ist eine spannende Figur, weil er Abenteuer, also eigentlich was ganz Lebhaftes und voller Emotionen und in Bewegung Seiendes verbindet mit etwas, was erst in der jüngeren Geschichte der Kinderliteratur so wichtig geworden ist, nämlich mentale Gesundheit, Gefühle erkennen, bei sich selbst sein. Ja, im Grunde genommen eigentlich ein bisschen bieder ausgedrückt eine psychologische Präventionsarbeit, damit im späteren Leben der noch Kinder dann vielleicht der Gang zum Psychologen nicht ganz so notwendig ist, wie es wäre, wenn man die einfach so in der heutigen Welt aufwachsen lässt. Und der achtsame Tiger verbindet eben dieses wichtige und teilweise diepe und grübelnde Thema mit einem ganz lebensbejahenden, freundlichen, haudigen Thema, nämlich Urwald und ganz viele verschiedene Tiere, die da eine Menge Spaß haben zusammen.
Und es ist wirklich witzig, weil der achtsame, also weil ich weiß noch, als ich das den Kindern vorgelesen habe, wir uns manchmal schlapp gelacht haben, weil halt die Figur des Tigers gar nicht, also man in dem Tiger was Bedrohliches eigentlich sieht und auch was Gefährliches und das aber gar nicht der Fall ist in diesem Buch.
Genau, und ich glaube, ich würde da gerne einhaken, also ich bin ja zum Beispiel aufgewachsen, also als ich Kind war, waren das die 90er Jahre, also ich bin 88 geboren, als ich 6 war, war 1994 und ich glaube, das war so kulturell gesehen der Zenit der einfachen Antworten. Also ich glaube, in den 90er Jahren wurde so vieles so falsch einfach beantwortet, was einfach nicht stimmt. Und alle haben sich damit zufrieden gegeben, wie davor und danach nie wieder in der Geschichte.
Ja.
Das ist meine Behauptung.
Aber es war trotzdem eine geile Zeit.
Ich glaube, genau deswegen war es eine geile Zeit, weil es natürlich auch anstrengend und deprimierend ist, wenn man immer das Haar in der Suppe findet. Und ich glaube, in den 90er Jahren gab es so wenig Haare in der Suppe wie danach nie wieder
Hammer.
Und davor nie wieder. Genau. Finde ich auch gut, aber wir leben nun mal nicht in den 90ern, sondern wir leben jetzt ein paar Jahre später. Und der achtsame Tiger ist eine Figur, die nicht für einfache Antworten steht, sondern die für die richtigen Antworten mit dem richtigen Maß an Zeit, was man sich dafür nimmt, mit dem richtigen Maß an Komplexität, aber spielerisch, durch Metaphern, durch kleine Bilder durch kleine Mini-Geschichten, die genauso wie, keine Ahnung, schon die Bibel macht das ja so, dass wenn Jesus da irgendwie über die Weinberge läuft oder Fische verzehnfacht oder Blinde sehend macht und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles viele, viele kleine Metaphern.
Magst du uns eine vom achtsamen Tiger erzählen?
Nö, weil es gibt ja im Prinzip nur das, was ich gerade mit Niklas zusammen geschrieben habe. Das ist ja noch nicht veröffentlicht. Das kommt nach aktuellem Stand. Scheint es so, als wird es im kommenden Jahr im August vorgestellt. Kann auch noch nicht sagen, in welchem Verlag.
So, sag mal bitte ganz kurz, muss man Teil 1 vom achtsamen Tiger gelesen haben, um Teil 2 zu verstehen?
Nein, muss man auf gar keinen Fall. trotzdem.
Also der zweite Band holt dich genauso ab wie der erste.
Ich hoffe ja noch mehr, aber das ist, muss man ja auch über sein eigenes Werk sagen, wenn man, ja, wenn man hinter dem steht, was man tut. Das erste Buch habe ich nicht geschrieben. Das ist auch schön und es gibt definitiv sehr, sehr gute Gründe, warum das so erfolgreich war schon in Deutschland. Aber wir haben das lange analysiert für uns und haben es auch selber oft Kindern vorgelesen und hatten einfach die Vision, da ein bisschen tiefer reinzugehen, ein bisschen komplexer zu werden und Figuren etwas konsequenter weiterzuerzählen. Und deswegen hat uns der Verlag, mit dem wir sehr wahrscheinlich jetzt zusammenarbeiten werden, auch erlaubt, mehr Seiten für das Buch zu haben, als der erste Teil hat.
Cool.
Also im neuen Buch wird es auch sozusagen mehr Seiten fürs Geld geben.
Kriegen wir das hin, dass du nochmal kommst, kurz bevor das Buch veröffentlicht wird?
Ja, bestimmt. Also
und schaffen wir das
nächsten
dann?
Sommer dann, irgendwann im Juli.
Genau.
Juli.
Genau. Und dann machen wir das doch so, dass bis dahin haben die Leute ja richtig viel Zeit.
Ja.
Und die ersten 10 Fragen, die wir kriegen zu dem Thema, zum achtsamen Tiger, die ersten 10 bekommen dann ein signiertes Exemplar von dir?
Das können wir sehr gerne machen.
Ja?
Ja, klar.
Habt ihr gehört, Leute? Ihr habt die Möglichkeit, zu den ersten 10 Inhabern eines signierten achtsamen Tigers zu werden, wenn ihr uns rechtzeitig diesbezüglich eine Frage schickt.
Genau, achtsamer Tiger Teil 2. Arbeitstitel aktuell ist Chaos im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob das Buch dann in einem Jahr noch so heißen wird.
Macht ja nichts. Ich werde es vorher nochmal.
Genau, aber nicht, dass die Leute jetzt denken, ich signiere hier Bücher, die ich gar nicht geschrieben habe. Weil der achtsame Tiger, den gibt es ja schon und der
wurde
ja von
Band.
Jemandem anders geschrieben.
Nein, den zweiten Band, den du geschrieben hast, genau, den signierst du an die ersten 10, die eine vernünftige Frage formulieren.
Genau, und Niklas muss dann auch signieren, weil das haben wir zusammen geschrieben.
Das ist ja euer gemeinsames Werk.
Und wir haben auch eine Illustratorin, die sogenanntes Commissioned Work betreibt. Das heißt, die hat die Aufgabe, sich an den Zeichnungen des ersten Buches stark zu orientieren und im juristischen Sinne weisungsgebunden unsere Ideen.
Oh Mann, du redest wieder so hochgestochen.
Nee, das ist wichtig. Das ist total wichtig, weil
die soll auch signieren oder was?
Weil sie dadurch nicht als Urheberin der Geschichte zählt, juristisch wir aber schon.
Dass sie das Band sozusagen fortführt.
Genau.
Das verstehe ich.
Aber die kann gerne auch signieren und ich wollte in dem Zusammenhang nur kurz loswerden, dass wir ganz große Fans sind von dieser Frau. Die heißt Ekaterina Savic und lebt mit ihrem Mann in der Schweiz und wir sind mit ihr immer nur über Videotelefonie verbunden und tauschen uns mittlerweile alle paar Tage immer aus zum aktuellen Stand der Zeichnung und sind total überwältigt, wie schnell sie das umsetzt und
cool.
Wie ideenreich sie das auch macht, mit wie viel Liebe zum Detail. Und die ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Puzzleteil beim Gelingen, dass wir das alles rechtzeitig abgeben. Und genau.
Voll schön, wie du das sagst. Ich bin stolz auf dich.
Vielen Dank.
Richtig gut. Ich finde es auch großartig, dass du nicht hier sitzt und sagst, habe ich alles alleine gemacht, sondern dass die Leute, also Ekaterina und Niklas, hier gerade so eine Props von dir kriegen und dass du
die haben sie auch verdient.
Das sowas von zu schätzen weißt, an diesem Projekt mit denen arbeiten zu dürfen, weil das ist das, was du mir gerade vermittelst. Ich bin stolz auf dich, Max.
Danke, danke. Ja, das ist alles mega Teamwork und ich glaube, ich würde auch, also keine Arbeit macht mir langfristig ganz alleine Spaß. Also vielleicht Musik machen, so, das ist vielleicht die Sache, die ich noch am längsten alleine könnte, aber selbst das macht zusammen deutlich
mehr Spaß. Ja. So, mein Hase, wir sind auch schon am Ende angekommen, soweit es mir tut. Aber du kommst natürlich nicht weg ohne die letzte Frage.
Die maximale Blamage.
Du hast uns ja schon eine Blamage von dir erzählt.
Mhm.
Und ich bin gespannt, was du mir heute mitgebracht hast.
Ja, aber das muss jetzt irgendeine Blamage aus meinem Leben sein, ja?
Ja, natürlich. Ach. Weißt du doch. Oh, jetzt nicht wieder so eine lange Denkphase wie am Anfang. Das kann ja nicht sein.
Ja, sorry, man muss halt manchmal nachdenken, wenn man dann was Schlaues sagen möchte. Es ist wirklich eine saufiese Frage und ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich dir diese Scheiße souffliert habe. Also ohne mich wärst du gar nicht auf die Idee gekommen.
Das stimmt nicht, wir waren das gemeinsam. Das war Teamwork. Hast du nicht gerade, ganz kurz.
Ja, aber gerade ganz konkret bei dieser Frage glaube ich, mich daran zu erinnern, dass es tatsächlich so war.
War es auch, es war Teamwork, wir haben darüber geredet.
Genau, aber ich habe dir dann so Beispiele gegeben und du hast dann die Beispiele, die ich dir gegeben habe, einfach so eingesetzt.
Ja, ist doch geil.
Das ist es jetzt.
Ja, ist doch geil.
Genau.
Dann hau raus. Ja, insofern. Und jetzt will ich was Ekliges hören.
Was Ekliges?
Mann, ja, natürlich, ey. Max, dein Ernst?
Ich glaube, du musst das hier alles ein bisschen schneiden. Das ist nicht mehr, das verfranst sich hinten raus.
Was heißt denn verfranzen? Ich verfranz dir gleich. Mach jetzt.
Was gibt's denn?
Blamage? Also ich tease es nochmal an. Die maximale Blamage.
Ja.
Max.
Was hat denn Fitz darauf geantwortet?
Willst du es wirklich wissen?
Ach so, ja, ich weiß es. Das ist ja richtig
Fitz, liebe
gut.
Grüße an der Stelle. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
Also genau, die Story zeigt auch, was für ein cooler Typ Fitz ist.
Aber, überragend.
Ja.
Er ist einfach eine Legende.
Das stimmt. Also das war auch wirklich eine Folge, die habe ich wie so ein kleiner Junge, der eine Märchenkassette vorgespielt bekommt, gehört.
Oh, echt?
Weil Fitz auch so eine geile, Sprecherstimme hat. Und
ja,
mir ist in dem Moment aufgefallen, wahrscheinlich wurde das schon 1000 Mal gefragt und hat es bestimmt auch schon 10 Mal gemacht. Aber ich würde eigentlich gerne mit Fitz mal ein Kinderbuch einlesen. Also ich würde gerne, dass er das spricht.
Bestimmt macht er das.
Aber das frage
aber
ich
weißt du
mal.
Ganz kurz, du lobst gerade die Folge und ihn. Ja. Und ja, er ist der Dude, um den es geht. Und er ist die. Aber ganz kurz, hallo? Ja. Was ist mit mir?
Du hast das auch toll gemacht.
Ey, ohne mich?
So,
keine Folge.
Weil du ja möchtest, dass ich immer ganz ehrlich Manöverkritik übe, kann ich jetzt live in dieser Folge...
Fuck you, Alter. Echt jetzt?
Ja, du hast doch gesagt, man muss da immer total ehrlich frei raus. Und so.
Was willst du?
Nee, ich fand's... Es gab eine logische Unstimmigkeit von deiner Seite in der Folge. Und zwar hast du oft ihn ganz am Anfang als Legende anmoderiert.
Ja.
Und dann gab's aber so typisch legendenhafte Stationen in seinem Leben, über die er gesprochen hat, die dich dann aber überrascht haben, die für dich alle neu waren.
Ja, und waren sie auch.
Und dann habe ich mich gefragt, also entweder du bist der Meinung, er ist eine Legende, dann müsstest du die Sachen ja alle wissen oder du weißt die nicht und dann frage ich mich, wie kommst du dann zu der Erkenntnis,
dass er... Ey, warte mal kurz, Dicker, es ging um deine maximale Blamage und du versuchst mich gerade zu blamieren. Ist das dein fucking Ernst? In meinem eigenen Podcast?
Siehst du?
In meinem Zuhause?
Wie blamabel ist
Serious?
Das denn?
Nee, es ist ganz einfach zu erklären. Er ist einfach eine Legende,
ja, warum?
Weil er einfach mal der Entdecker und Erfinder von zwei meiner absoluten Lieblingskünstlern ist.
Aber Moment, einen von den beiden, das wusstest du doch gar nicht, oder? Was wusstest du? Wir halten mal die Fakten fest.
Nein, ich wusste Fantastische Vier.
Okay.
Und ich wusste Max Herren und ich wusste Jordan Alani. Was ich nicht wusste, waren die Ärzte.
Ja genau, aber wenn ich richtig verstehe, dann hat er ja Max Herre nicht entdeckt, sondern er hat Max Herre zu seinem Label geholt.
Aber da ist er ja der geworden, der er dann am Ende dargestellt hat, den er dargestellt hat. Außerdem nimmt er mich mit auf das Konzert von den beiden. Also pass jetzt auf, was du sagst. Nicht, dass er sich das anders überlegt, weil du mich jetzt hier als absoluten darstellen. Entschuldigung, piep.
Aber das wäre dann vielleicht für mich ganz gut, weil dann würde eine Karte frei und dann würde er vielleicht mich fragen, ob ich
das ist echt
möchte.
Jetzt, das ist du. Ey, entweder du haust jetzt eine Blamage raus, Dicker, oder ich werde Sachen gleich von dir preisgeben. Das willst du nicht. Glaub mir, das willst du nicht.
Aber dann haben wir doch endlich eine maximale Blamage.
Nein,
wenn du das tust.
Sag jetzt. Mach jetzt. Zieh's nicht wie ein Kaugummi.
Wenn ich irgendwie diese eine Sache
ganz
jetzt vor
Augen... Ganz kurz, habe ich deine Frage gerade beantwortet? Ist doch eine logische Erklärung.
Ja.
Und außerdem wusste ich, dass er eine Legende ist, aus einem einzigen Grund.
Weil dein Mann das dir erzählt
hat.
Ja,
natürlich.
Ja.
Und ich vertraue auf das, was mein Mann sagt. Wenn mein Mann so eine Aussage tätigt, dann weiß ich für mich, dass er zu 100% Recht damit hat.
Ja.
Ist so. Ist so.
Das finde ich total geil. In der Beziehung finde ich das ganz toll, was ihr für eine Ehe und Beziehung führt. Weil das wirklich eine sehr gute Eigenschaft ist.
Ja, und das ist auch wirklich 100% ehrlich meine Meinung. Wenn der mir sagt, der ist ein Genie, weil der kann das und das und das, dann muss ich das und das und das gar nicht verstehen, aber ich weiß, der ist dann ein Genie. Und ich teile dann auch seine Ansicht, weil ich einfach so eine hohe Meinung von seiner Meinung habe.
Aber ein weiser Mensch hat mal gesagt, wer wie was, der die das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm.
Ich frag immer alles. Weißt du auch.
Hast du dann in der Folge auch gemacht.
Ja, siehst du.
Stimmt.
Mann, jetzt sag was!
Und weißt du noch, wie viele goldene Schallplatten er hat? Kannst du dich noch erinnern?
Er meint, es wären 40, aber das kann gar nicht sein, weil es sind 100% mehr.
Na gut.
Safe. Der hat da so niedrig gestapelt.
Vielleicht muss der ja auch nochmal kommen.
Hat er doch gesagt. Er hat doch gesagt, beim Abendessen meinte er doch.
Beim Abendessen waren ja die Leute hier nicht dabei.
Doch, aber ich habe das doch aufgenommen für die. Ich habe doch schon ein Reel gepostet.
Ah, okay. Super.
Yeah. Okay, ich merke, du hast keinen Bock.
Du, Blamagen. Ich,
ja, ja, ist okay. Du kommst wieder?
Ich ziehe mich halt so schnell. Blamage. Weiß nicht, vielleicht fällt mir irgendeine Blamage vom Garbage ein. Hab ich da
irgendwas? Standst du mal auf der Bühne und dir ist kein Ton rausgekommen?
Was habe ich beim letzten Mal erzählt? Achso, genau, da habe ich das erzählt.
Von deinem ersten Mal.
Genau, also die absolute Blamage, das war so ein Blackout-Moment des Grauens, war bei so einer Hausmusik in meinem Internat. Habe ich das nicht schon erzählt?
Nein.
Nein? Okay, geil. Na gut, dann habe ich jetzt hier eine Kugel noch im Lauf. Also ich war wahrscheinlich so 8. oder 9. Klasse oder so und habe bei einer Hausmusik, das gab es bei uns im Internat, da wurde so einmal im Jahr, glaube ich, mussten alle irgendwie was vorspielen auf ihren Instrumenten oder singen. und ich hatte irgend so eine Sonate von Schostakowitsch, die ich spielen musste. Und ich habe Schostakowitsch sehr gemocht, weil er was sehr Jazziges hat und weil es der Art, wie ich damals glaubte zu improvisieren, auch irgendwie sehr ähnlich war. Und ich fand das auch gar nicht so atonal, sondern total angenehm. Wie andere, manche mochten den nicht so sehr, ich schon sehr. Und hatte mir dann erarbeitet, Schostakowitsch spielen zu dürfen bei so einer Hausmusik. Und habe dann irgendwie so eine ganz, ganz krasse Aufregung gehabt, so nach der zweiten Seite, dass ich einfach gar nichts, also ganz klassisches Blackout. Ich habe einfach an gar nichts gedacht und hatte aber irgendwie das Glück, dass meine Hände irgendwas weitergemacht haben. Es hatte aber nichts mehr mit den Noten zu
auf
tun.
Auf dem Klavier oder was?
Auf dem Klavier. Und der Probensaal des Thomana-Chores voller Eltern, Erzieher und alle da, also keine Ahnung, wie viele Leute da reingehen, vielleicht 200 oder so, die alle mich so anstarren. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwie noch so weitere anderthalb Seiten irgendwas tun, was so ähnlich klingt, als hätte das Schostakowitsch so gemeint haben können.
Hast du wirklich gemacht?
Habe ich gemacht und habe dann irgendwann gedacht, so jetzt bin ich kurz vorm Ende, jetzt sind es noch 4 Takte, jetzt muss ich mal langsam sowas wie so einen Schlussakkord vorbereiten. Und das habe ich dann auch gemacht.
Geil.
Und danach war so Stille, dann war Applaus, dann bin ich aufgestanden, habe mich verbeugt, musste dann tierisch grinsen, weil ich mich natürlich total geschämt habe für das, was ich da gemacht habe. Und danach kam meine Klavierlehrerin zu mir, Frau Weißenfels, die irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, was sie im Wortlaut gesagt hat, aber die hat so sinngemäß gemeint, naja, Glanzleistung war es nicht, aber so kann man es auch machen. So.
Geht doch.
Ja.
Wie kann man sowas vergessen?
Habe ich nicht vergessen.
Ich musste kramen.
Okay. Mein Gehirn funktioniert ein bisschen so, als hättest du Dateien mit so einem ZIP-Archiver archiviert und die müssen dann erstmal entpackt werden teilweise, die Gedanken.
Verstehe. Wir sind am Ende angekommen. Hast du noch irgendeine Frage? Nein, super, alles klar.
Ja, ich finde es einfach aus Prinzip geil, diesen Moment hier noch zu nutzen, eine Frage stellen zu dürfen. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, was ist das größte Ziel, wo es traurig wäre, wenn du es nicht erreichst in den nächsten 10 Jahren?
In den nächsten 10 Jahren?
Ja.
Wow, das ist eine sehr tiefe Frage, weil ich muss dir wirklich was verraten.
Ja.
Und das ist auch keine gute Eigenschaft. Ich kann schwer so in die Zukunft planen in Bezug auf meine Person. Das fällt mir schwer.
Warum? Weil du dich immer aufopferst für die Familie?
Nee, ja, also das mag sich jetzt blöd anhören, aber durchaus ja. Ich kann zum Beispiel den nächsten Urlaub gut planen. Oder, weißt du, so eine Sachen. Aber so Weitsichtigkeit in Bezug auf meine Person fällt mir schwer, weil es ist jetzt wirklich hart zu sagen, aber du weißt es ja auch, das war jetzt keine Entscheidung von heute auf morgen, dass ich mich jetzt hier hinsetze und diesen Podcast mache. Du warst ja dabei.
Das stimmt. Ich habe auch ein paar Vorstufen mit initiiert.
Genau.
Die aktuell etwas ruhen, weil Nathalie sehr busy ist mit diesem Podcast und ihrer Familie.
Ja. Und ich mir das immer nicht erlaube. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht das Recht habe, solche Wünsche oder Ziele zu veräußerlichen. Ich versuche trotzdem, die Frage ein Stück weit zu beantworten. Ich würde es wirklich toll finden, wenn ich mit dem Podcast und allem, was daraus entstehen kann und wird, hoffentlich, wenn ich damit gewisse Zieletappen in meinem Leben nicht erreichen würde. Das würde mich traurig stimmen, weil ich glaube, dass das der Anfang ist für Dinge, die ich mich in meinem Leben eigentlich bis dato so nicht getraut hätte und nicht getraut habe. Und ich fände es toll, wenn ich die machen würde, wenn ich die umsetzen würde. Wenn ich Wünsche, die in mir brodeln und schlummern, mich nicht traue umzusetzen. Weil ich glaube, ich habe jetzt mit dem Podcast einen großen Schritt in die Richtung gemacht und ich würde dieses Ziel gerne weiter anstreben.
Sehr gut. Was man anfängt, macht man auch zu Ende.
Oder?
Ja.
Kann man das so stehen lassen?
Absolut.
Ich will auch in 10 Jahren die Podcast-Weltherrschaft übernommen haben. Und ich will, dass du in 10 Jahren hier sitzt und sagst, Lanz und Precht, wer war das? Ich kenne nur Hering und Gurke. So ungefähr ist so.
Das ist ein,
die Einstufung.
Ein hehres Ziel.
Schaffen wir. Ist machbar.
Schönes Schlusswort.
Außerdem sehe ich besser aus als die beiden. In dem Sinne. Ey, warum bist du denn so still jetzt?
Warum? Was soll ich denn
sagen? Ich sage, ich sehe besser aus als Lanz und Precht und du sagst gar nichts.
Ach so, ich habe jetzt nicht daran gedacht, wie Precht aussieht oder Lanz.
Okay.
Nur wie du aussiehst.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen
sehr
uns
gerne.
Spätestens nächstes Jahr im Sommer wieder.
Ja.
Wenn es dann heißt, der achtsame Tiger.
Wir sehen uns ja fast jede Woche wieder, aber...
Aus dem Kopf. Ich meine hier im Studio.
Ja.
Danke, gerne. Dass du dir die Zeit nochmal genommen hast.
Sehr gern.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
Wünsche ich dir auch.
Und ich sage an dieser Stelle: Fan!